Das ist jetzt nicht die zweite Kindergeschichte. Ich habe heute ein Haus mitgebracht. Meine Kinder brauchen das nicht mehr, die sind schon zu groß dafür inzwischen. Das ist gut, dann können manche Dinge so übergehen in meinen Bedarf. Ich habe heute ein Haus mitgebracht, weil ich den Eindruck habe, wenn wir über das Thema nachdenken, was uns als Adventisten ja so ein altbekanntes Konzept ist, was es heißt, zu den Übrigen zu gehören, dann geht es viel um Identität. Und ich habe den Eindruck, ein Haus ist ein gutes Symbol für Identität. Und zwar hat es ja etwas Schützendes. Das heißt, wir haben Wände um uns herum. An Tagen wie diesem, so der zweite, dritte warme Tag des Jahres, haben wir nicht so sehr das Bedürfnis, das Wetter draußen zu lassen. Aber ansonsten ist ein Haus gut, weil Wetter muss draußen bleiben. Wir können die Fenster zumachen. Wir haben auch den Schlüssel. Das heißt, wir können entscheiden, wann wir aufschließen und die Tür offen ist für alle. Und wo wir ganz bewusst zumachen wollen, dass Ruhe ist von all dem, was draußen passiert. Außerdem können wir das Haus so einrichten, wie wir das gerne wollen. Wir können uns selbst Struktur geben, damit wir uns wohlfühlen. Ja, und damit wir genau das, was es ja aussagt, ne? Damit wir so ein Empfinden haben, so ein Gefühl haben von Zuhause zu sein. Wir sind als, glaube ich, das ist so ein genereller Trend gerade in unserer Gesellschaft, vielleicht auf der ganzen Welt, dass im Moment wieder intensiv wieder gefragt wird, so was bedeutet es eigentlich, so Identität zu haben. Ne? Man fragt sich, so was ist eigentlich deutsch, was ist europäisch, was ist christlich, was ist adventistisch, all diese Dinge. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, dass wir uns fragen, wer wir eigentlich sind, dass wir nach einer Antwort sind, auf der Suche sind, nach einer klaren Sicht auf unseren Glauben. Und ich weiß von vielen Menschen, und zu denen gehöre ich ja vielleicht auch, die haben eine Menge von dem, was sie viele Jahrzehnte vielleicht geprägt hat, hinter sich gelassen und haben etwas Neues gefunden. Würden heute vielleicht ihre Art, wie sie glauben, anders definieren als früher. Ich weiß auch von einigen, die spüren so eine gewisse Leere, weil sie heute sagen können, was sie nicht mehr wollen, aber noch nicht so genau gefunden haben, was sie denn wollen. Also sie wissen, was sie nicht mehr glauben und können aber noch nicht so richtig auf den Punkt bringen, was ist es denn, was ich jetzt glaube. Und das fühlt sich manchmal spannend an, weil so die Erwartung kommt, da entsteht noch etwas, aber manchmal löst das auch eine Krise aus. Weil die Frage ist, wenn es leer ist, was ist denn da? Und ich kenne auch eine Menge Leute, die sich überhaupt fragen, was es da zu diskutieren gäbe. Weil doch eigentlich alles klar ist. Und die sich Sorgen darum machen, dass manche in der Gemeinde, vielleicht auch wir Prediger, die Türen ausgebaut haben in unserem Haus oder sogar vielleicht den Schlüssel jemand anders gegeben haben. Und das alles auf der Suche nach einer Formulierung oder einem inneren Wissen darum, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Und wo die anderen das dann dran merken, dass ich mit Jesus gehe. Und als ich diese Gedanken so aufschrieb, habe ich mir gedacht, was bedeutet es eigentlich für mich, mit Jesus zu gehen? Ist ja manchmal vielleicht so eine ganz banale Frage, ne? Was passiert bei mir, wenn ich mich frage, was heißt es für mich eigentlich, mit Jesus zu gehen? Und für mich hat sich in den letzten Jahren etwas entwickelt, was ich total spannend finde, nämlich, dass für mich bei der Frage, Carsten, wer ist eigentlich Jesus für dich, automatisch zwei weitere Fragen entstehen. Und die erste Frage ist, was will Jesus eigentlich mit mir? Da steckt auch so ein bisschen drin, was will er eigentlich von mir? Und die zweite Frage ist die Frage, wofür braucht er mich? Ich habe immer mehr so ein Empfinden in mir als Mensch, der mit Jesus lebt, dass die Frage, wofür braucht er mich in dieser Welt, da wo ich lebe, immer wichtiger wird. Das ist also eigentlich die Frage nach unserer Berufung. Ne? Was will Jesus mit dir und wofür braucht er dich? Als Kind habe ich gelernt, dass das mit meiner Berufung eigentlich ganz einfach ist. Weil ich habe das große Glück und kann dafür dankbar sein. Und das meine ich jetzt nicht so ironisch, wie es vielleicht für manche von euch klingen mag. vielleicht gerade für die, die wissen, was sie nicht mehr glauben wollen. Ich habe gelernt, als Kind aufgewachsen in der Adventgemeinde, ich bin bei den Richtigen. Das heißt, die anderen da draußen, und das war meine Eltern nie böse gemeint, meine Eltern sind immer sehr wertschätzend anderen Menschen gegenüber, aber dieses tiefe Wissen in mir war, die Fragen haben die anderen und wir haben die Antworten. Und alles, was ich tue oder was ich mache, auch in der Schule, so als 12-, 13-Jähriger, ich hatte immer schon große Klappe, das war nicht immer die beste Mission, ehrlich gesagt. Es war manchmal auch ganz schön peinlich, wenn ich so erzählt habe von meiner Gemeinde. Nicht, weil meine Gemeinde peinlich war, sondern weil ich peinlich war. Aber es ist dieser Gedanke von, wir wissen das alles und es geht in allem, was wir tun, immer um die Frage, wie kriegen wir die anderen dazu, uns Fragen zu stellen, damit wir ihnen sagen können, was richtig ist. Als ich dann größer wurde und erwachsener wurde, dann auch irgendwann mich entschied, Theologie zu studieren, Prediger wurde, habe ich gemerkt, in den Gemeinden ist das noch ein bisschen anders, so bei den Erwachsenen. Ich bin dann ja inzwischen auch erwachsen geworden. Da wird häufig so viel über den Glauben debattiert und diskutiert. Auch Offenbarung ist eine schöne Grundlage dafür. Haben wir dieses Vierteljahr jeden Sabbat. So viel diskutiert und debattiert und auch Glauben abgesprochen. Auch mir wird manchmal der Glaube abgesprochen, weil ich manche Dinge nicht mehr so sage, wie ich sie früher gesagt hätte. Sodass manchmal bei dem ganzen Debattieren und Recht haben gar keine Zeit mehr bleibt, unseren Glauben eigentlich zu leben. Also zu praktizieren, was Jesus eigentlich von uns möchte. Weil wir so viel Zeit verbrauchen, mit dem uns darüber ärgern, dass die anderen das nicht so sehen wie ich oder wie du oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite spüren wir aber vielleicht auch eine Sehnsucht in uns selbst oder auch eine Sehnsucht bei vielen Menschen, die wir so treffen in der Woche, dass wir das Bedürfnis haben nach sehr klaren Antworten, weil die Fragen immer größer werden. Da haben wir heute Morgen schon ein bisschen drüber gesprochen in unserer Lektionsgruppe, so dass ja klare Antworten gerade wieder ganz hoch angesehen sind in unserer Gesellschaft. Und da habe ich dann so nachgedacht die letzten Wochen. Ich habe den Eindruck, und das werde ich gleich noch mit Bibeltexten verbinden und im Zuge der Predigt, dass wir vielleicht gar nicht so sehr in unserer heutigen Zeit Menschen brauchen, die klare Antworten haben, sondern vielmehr Menschen brauchen, die bereit sind, nochmal neu offene Fragen zu stellen. Also offene Fragen sind die Fragen, wo die Antwort nicht schon vorher klar ist. Also ich kann ja auch in der Schule der Lehrer, ne, der stellt dann Fragen, wo klar ist, es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort, vielleicht in drei verschiedenen Varianten. Aber eigentlich frage ich euch nur, um euch zu sagen, ihr wisst es eigentlich gar nicht. Nichts gegen die Lehrer übrigens jetzt. Oder die Oberlehrerhaften, die halt alles wissen, die fragen so, dass sie eigentlich nur eine Antwort kriegen können. Ich frage meine Kinder manchmal auch solche Fragen, natürlich. Und wenn sie nicht die richtige Antwort geben, dann erkläre ich ihnen, was ich jetzt von ihnen eigentlich erwarte. Also eigentlich habe ich gar nicht gefragt. Zumindest nicht offen. Also die Leute, die offen fragen, sind Menschen, die gespannt sind auf die Antwort, weil sie vielleicht in der Antwort auf die Frage ein Bedürfnis mit den Menschen zusammen entdecken können und dann gemeinsam gucken können, wie können wir unsere Bedürfnisse miteinander in Bewegung bringen, dass sie sich lebendig ergänzen. Wer offen fragt, weiß nicht alles, sondern ist offen für das, was entsteht. Und wenn ich die Evangelien lese, vielleicht habt ihr da mal die Woche Lust zu, euch mal so ein Evangelium vorzunehmen, mal bewusst zu gucken, wie oft stellt Jesus eigentlich Fragen? Fragen, die vielleicht nicht sofort erkennbar sind, durch ein Fragezeichen gekennzeichnet, rein orthografisch, sondern wo man das Gefühl hat, in dem Gespräch, das Jesus führt, da ist ganz viel Fragen, ganz viel verstehen wollen. Denn wer offen fragt, sieht Menschen. Und wer offen fragt, ist bereit, Beziehung zu leben auf Augenhöhe. Und das, habe ich den Eindruck, ist für mich manchmal mehr wert als die klare Antwort. Weil ich nämlich, ich werde dieses Jahr 50, also bin ich schon in einem Alter, wo ich merke, ich habe eine Menge Fragen in meinem Leben schon beantwortet, wo ich jetzt merke, die Antwort passt nicht mehr. Und manchmal merke ich auch, die Frage passt nicht mehr. Man kann nicht jede Frage in jeder Situation stellen. Und wenn ich dann in die Bibel schaue und sage, Gott gibt mir Klarheit, dann habe ich das Gefühl, ich schlage das Evangelium auf oder im einen besser mit den Propheten auf und die Fragen werden noch mehr. Also ich habe das Gefühl, Gott führt mich manchmal mehr durch Fragen als durch Antworten. Und ich finde das irgendwie spannend, weil ich erwarte da noch ganz viel Bewegung, weil der Heilige Geist offensichtlich diese Frage, Carsten, was will Jesus mit dir und was will er von dir, noch ganz viel in sich Spannendes birgt. Und jetzt bin ich bei dem Titel dieser Predigt. Was bedeutet es, zu den Übrigen zu gehören? Ich habe das Gefühl, es gibt ein Konzept in der Bibel, sowohl in der hebräischen Bibel als auch im Neuen Testament, das eine Art von Menschen beschreibt, die auf die Art und Weise, wie sie leben, das, was ich eben versucht habe einzuführen, umsetzen. Und das sind die Übrigen. Der Rest oder die Übrigen unterschiedlich beschrieben in den beiden Testamenten oder auch in den unterschiedlichen Sprachen. Und da das ja ein altadventistisches Konzept ist, was viele von uns schon länger kennen als ich, finde ich es spannend, mit euch heute zu teilen, was ich darin gefunden habe für mich heute, was für mich heute trägt, auch wenn es an manchen Stellen vielleicht für manche nur gefühlt als Nuance, für manche aber auch vielleicht ganz anders. Das ist, was ich bisher immer gedacht oder geglaubt habe. Vielleicht habt ihr Interesse, euch darauf einzulassen mit mir zusammen. Ich möchte mit euch beginnen im Propheten Micha. Ihr dürft ein bisschen länger suchen. Micha ist ein bisschen schwerer zu finden. Für alle, die kein Smartphone haben. Wir müssen nur einfach eintragen, Micha. Und während ihr schon mal den Micha sucht, sage ich euch was zu Micha. Micha schreibt in einer wirren Zeit, wie eigentlich alle dieser eher kleineren Propheten, wie Jona, Micha, Nahum, Zephania, Habakkuk, Zephania, Haggai. Das sind alles Propheten, die in der Zeit schreiben, kurz vor oder kurz nach der Deportation nach Babylon. Das heißt, eine Zeit, in der die in Israel und in Juda zum Großteil davon geprägt war, dass die Menschen auf der einen Seite weiter sehr religiös geblieben sind, und der Tempelkult genauso weiterlief, wie es sozusagen im Lehrbuch steht, aber man den Eindruck hat von dem, was man liest bei den Propheten, das, was das bedeutet, mit Gott zu leben, ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Denn miteinander in der Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit, 80% der alttestamentlichen Prophetie ist Sozialkritik und ganz wenig nur Zukunftsvoraussage. Der Großteil ist, dass Gott Menschen berufen hat, die gesagt haben, Leute, was ist hier los? Was ist mit Arm und Reich? Was ist mit der Hierarchie bei euch? Wie geht ihr um mit euren Kindern? Was passiert hier in eurer Gesellschaft? Habt ihr vergessen, was Gott von euch will? Habt ihr vergessen, was Recht und Gerechtigkeit bedeutet? Sodass die Menschen offensichtlich ja vielleicht auch zur Zeit Michas in so einem Gefühl waren, und das hat Micha deutlich betont, und nicht nur Micha, dass es sich hier um eine Situation im Volk handelt, die Gott nicht mehr lange mit ansehen kann, weil das Volk seinen eigenen Lebensstil nicht überleben wird. Wenn das so weitergeht, ist es irgendwann vorbei. Und da finde ich ehrlich mal, das, was Micha schreibt und was Jona schreibt und was Nahum und Habakkuk, diese ganzen kleinen Propheten, die man im Rallye-Unterricht vielleicht zum letzten Mal gelesen hat, weil man es da musste, das könnte heute geschrieben worden sein. Das ist total aktuell. Und bei all den Drohreden, die Micha gegen die Mächtigen schreibt, macht er zwischendurch in seinem Buch auch Aussagen über diejenigen, die genauso drin hängen in diesem Schlamassel, aber offensichtlich bereit sind, in dieser, ich nenne es mal, geistlichen Depression, bereit sind, neu auf Gott zu hören. Sich neu nochmal fragen zu lassen, was ist jetzt dran? Und das kommt schön zum Ausdruck in Kapitel 7, den letzten drei Versen im Buch Micha. Daraus wurde auch ein Lied gedichtet, das vielen von uns sehr bekannt ist. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung Micha 7, Vers 18 und Vers 19. Den Vers 20 lasse ich weg, weil er uns auf eine andere Fährte bringt, die jetzt gerade uns ein bisschen vom Thema abbringen würde. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und vergeben und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst all ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das Lied kennen einige, ne? Wer ist ein Gott wie du? Der Begriff, der hier steht für Rest des Erbteils, ist eigentlich in der kompletten hebräischen Bibel austauschbar mit dem Begriff des Überrests oder der Übrigen. Das sind Begriffe, die sind eigentlich austauschbar. Also wenn Micha hier von dem Rest spricht, spricht er von denen, und jetzt finde ich es ganz spannend, von denen, die erkannt haben und entdeckt haben, wie ich es eben schon sagte, wir stecken alle mittendrin in diesem Gesellschaftschaos und wir erkennen, wir haben uns mit schuldig gemacht. Und wir sind bereit, in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben und wie wir umgehen wollen mit dem, was Gott von uns will, zu entdecken, dass wir Vergebung brauchen. Und die jetzt aber nicht vor lauter Traurigkeit darüber, dass sie mitschuldig geworden sind, aufgeben und sich hängen lassen, sondern die darauf singen können, dass sie einem Gott dienen, der voller Gnade und voller Erbarmen ist und aus der Vergebung neue Lebenskraft bekommen. Die Vergebung erleben als Befreiung und nicht als musste mir schon wieder vergeben werden. Hätte ich es doch mal geschafft, ohne dass es nötig wäre. Sondern die bereit sind, ihre Fehler zu sehen und neu sich auszurichten an dem, was Gott möchte. Wisst ihr, was ich glaube? Von diesem Text her, die Grundlage unserer Identität ist Gnade. Und wenn ich das so formuliere, dann spüre ich, wenn ich sage, die Grundlage meiner Identität ist Gnade, das macht etwas mit mir. Das macht etwas mit mir, wenn ich dir begegne und dir begegne. Weil wenn die Gnade die Grundlage meiner Identität ist, begegne ich Menschen mit Gnade und Güte. Also nicht mit Gnade von, ich bin gnädig, so meine Gnädigste, ne, dann verbeugt man sich so ein bisschen, sondern Gnade im Sinne von, wir alle sind abhängig davon, dass wir miteinander ein Stück weich sind und gütig erwarten, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wenn die Grundlage meiner Identität etwas zu wissen ist, dann werde ich alle anderen Menschen, die das nicht wissen, an dem prüfen und einsortieren, ob sie es wissen oder nicht. Die Gnade ist kein Wissen, die Gnade ist ein Erleben. Die Gnade hat etwas zu tun, finde ich, mit der Ehrlichkeit, die ich vor Gott und vor mir selbst und vor den Menschen lebe. Und wenn ich so denke, lebe ich meine Beziehung auf diese Weise. Nach Micha kommt Nahum, dann kommt Habakkuk und dann kommt Zephania. Und in Zephania Kapitel 3 steckt den Gedanke, den ich in diesem Zusammenhang auch sehr interessant finde. Zephania Kapitel 3, Vers 12 und 13. Da geht der Gedanke noch ein Stück weiter. Zephania 3, Vers 12 und Vers 13. Zephania spricht ungefähr 80 Jahre nach Micha in eine ziemlich ähnliche Zeit hinein. Und Zephania, also Gott sagt durch Zephania, und ich werde in deiner Mitte, also in der Mitte des Volkes, ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das klingt erstmal irgendwie nicht so schön, ne? Ein demütiges und geringes Volk wird überbleiben. Das klingt so jämmerlich. Was überbleibt von dir, ist hier so demütig und gering. Aber es ist interessant, finde ich, wie er das versteht, der Zephania oder Gott durch Zephania. Also ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen und die werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Der Rest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden Und in ihrem Mund wird es keine trügerische und in ihrem Mund wird keine trügerische Zunge gefunden werden, sondern sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Das klingt auf den ersten Blick wieder so unglaublich schön. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Idealist. Das bin ich auch, weil ich an Jesus glaube. Da kann man Idealist sein. Aber dann könnte ich auch als zweites denken, ja, okay, da gehöre ich nicht zu. Weil das stimmt bei mir nicht. Also kein Unrecht tut, keine Lüge redet und keine trügerische Zunge. Ich bin ein ganz lieber Kerl so, bin auch nicht vorbestraft, aber frag mal meine Kinder, meine Frau. Die wissen noch mehr über mich als ihr. So, gut, dass ihr manche Sachen nicht wisst. Das passt nicht zu mir. Aber was will Zephania hier sagen, wie ich es verstehe? Erstmal lese ich hier, die übrigen, der Rest des Volkes verlässt sich nicht auf sich selbst, sondern hängt sich an einen anderen, nämlich an Gott, an den Herrn, an Yahweh. Das heißt, meine Identität ist nicht meine eigene Stärke, sondern meine bewusst und gewollt, das passt zu dem Lied ganz zu Anfang des Gottesdienstes heute, der Sklave, in einer Abhängigkeit von jemand anders, der größer ist als ich und von dem ich mich getragen weiß, das aber auch brauche, weil ich merke, so stark bin ich nun auch wieder nicht. Und jetzt bekommt für mich Vers 13, der so schön klingt, ne? Kein Unrecht, keine zugerische Zunge, an der Stelle eine Bedeutung, als dass ich sage, wenn ich mich an Gott hänge und wenn ich aus der Gnade lebe, dann will ich mich weiterentwickeln. Dann will ich nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Ganz ehrlich, wenn Gerechtigkeit aus Gnade direkt einen Punkt hätte, also bist gerecht aus Gnade und dann ist alles gut, mach was du willst, wirst eh alles vergeben, das wäre mir zu langweilig. Ich möchte, weil ich gerettet bin aus Gnade und weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes und ich werde das ewige Leben, habe ich jetzt schon, deshalb möchte ich, dass mich dieser Gott verändert. Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin, haben wir gesungen heute Morgen. Also ich habe Lust dazu, mich zu entwickeln. Manchmal vielleicht dann auch nicht so viel Lust, weil manche Sachen sind mir ja ganz lieb geworden in meinem Charakter, die anderen aber nerven. Aber trotzdem möchte ich, dass dieser Gott mich herausfordert, da wo ich bin, meine Beziehung so zu gestalten, dass ich mich entwickle. Und das drückt für mich dieser Vers 13 aus. Ich möchte an dem Unrecht in mir arbeiten. Ich möchte verstehen, warum es Situationen gibt, in denen ich lüge. Zu 100%, weil ich mich nicht getraut habe, die Wahrheit zu sagen. Also ich möchte mutiger werden, damit ich nicht mehr lügen muss. Zum Beispiel. Und jetzt könnten wir die Bergpredigt nehmen und sie auf Vers 13 legen und darüber sprechen, was es bedeutet, unsere Feinde zu lieben und die zu segnen, die uns verfluchen. Und dann sind wir mitten in so einem Lebensstil, der aus der Gnade heraus anfängt sich zu entwickeln. Und um mich entwickeln zu können, brauche ich es, Fragen zu stellen. An mich selbst und auch Menschen, die mir Fragen stellen. Und da merke ich plötzlich, die übrigen, die ziehen sich nicht ständig zurück in ihre vier Wände, wo alles heilig ist, alles gut ist, wo alles sicher ist. Am besten in einem einsamen Wald, jenseits der Bundesstraßen, damit bloß nichts Schlimmes passiert. Sondern ich habe das Gefühl, die übrigen, da ist jetzt nichts drin, keine, also nicht denken, da kommt Uhu oder so, aber ich habe das Gefühl, es geht hier um eine Art des mich Öffnens für die Menschen, mit denen ich zusammen lebe, für die Menschen in meiner Nachbarschaft, für mich selbst, weil ich vor Gott offen bin. Und darin gibt es für mich an Vers 13, also der Frage nach dem Unrecht, der Lüge, verbunden mit der Bergpredigt als der Ethik Jesu, so verstehe ich das, daran gibt es für mich nichts zu diskutieren. Da gibt es für mich kein Wischiwaschi. Das sind für mich ganz klare, festgelegte, undiskutierbare Dinge, die für Gott in deinem und in meinem Leben zählen. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, dass diese ständige Gepredige über die Liebe wischiwaschi wäre, würde ich mal sagen, ich bin jetzt 23 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Wir lieben uns. Und das ist gar nicht wischiwaschi. Und das ist auch überhaupt nicht mal so kurz hier schnips fertig. Das ist eine Herausforderung. Denn Liebe ist eben kein romantisches, selbstverklärtes Gefühl von, ah, alles ist gut. Haben wir uns doch alle lieb. Haha. Alle rosa-rot. Tutu. Das hat nichts zu tun mit dem realistischen Leben. Sondern da geht es ums Eingemachte. Da wäre es für mich, ehrlich gesagt, einfacher, wenn mir jemand sagen würde, wenn du ein guter Adventist sein willst, trink einfach keinen Kaffee mehr. Wer mich kennt, weiß, wie gerne ich Kaffee trinke. Das gebe ich hier offen zu. Aber das ist viel einfacher. Das schaffe ich, kriege ich doch hin. Habe ich 2 Tage ein bisschen Kopfschmerzen und dann finde ich irgendeine andere schöne Teesorte, die gesund ist und gut ist und alles in Ordnung. Aber an meinem Stolz zu arbeiten, ranzugehen an die Menschen, die mir so richtig auf den Keks gehen, Keks war jetzt das schöne Wort, was für die Kanzel geeignet ist. Da gibt es im Alltag bei mir noch andere Worte. Das ist da, oh Mann. Da geht es ans Eingemachte. Und der Eindruck, den ich hier habe aus diesen beiden Texten von Micha und Zephania ist, die übrigen sind die Leute, die bereit sind, sich dem zu stellen, weil sie von dem Gott der Gnade leben, der sie herausfordert, weil sie gerettet sind. Und die öffnen sich, weil sie merken, es ist gar nicht möglich, ohne Beziehung alles das zu leben, was wir leben. Das ist übrigens der Grund, warum Rahel und ich uns sehr freuen würden, wenn nicht nur die klassischen Familien, die ihre Kinder noch zu Hause wohnen haben, heute Nachmittag hier blieben, sondern am besten alle. Wir gehen auch zwischendurch raus, versprochen, weil das Wetter so schön ist. Weil wenn es um die Frage geht, wie heute in der Familie gemeinsam glauben, geht es ja genau um diese Beziehungswerte und die Frage, wie es uns gelingt, also auch wir Eltern, die wir dann natürlich manche Sachen auch wirklich besser wissen als unsere Kinder, nicht weil wir schlauer sind, sondern weil wir mehr Lebenserfahrung haben, wie es uns gelingen kann, aber trotzdem auf einer Beziehungsebene mit ihnen das zu leben und nicht in diesem von oben herab zu zeigen, was richtig und was falsch ist. Und da miteinander in Bewegung zu sein. Und da möchten wir heute Nachmittag mit euch spielen, mit euch reden, mit euch ein paar Gedanken teilen. Also bleibt, bleibt, dass es hier voll ist. Weil das sind diese Momente, in denen wir das, was wir in der Bibel lesen, praktisch üben. Weil da zeigt es sich. In der Art, wie ich Vater bin, wie ich Mutter bin, wie ich Sohn oder Tochter bin, wie ich Onkel oder Tante bin, wie ich Nachbarin bin, wie ich Arbeitnehmer, wie ich Arbeitgeber bin, all diese Dinge. Und da bin ich jetzt eigentlich direkt schon in der Offenbarung. Und da gibt es ja 2 Texte, die ich als Kind schon auswendig konnte. Und diejenigen von euch, die auch auswendig kennen, brauchen gar nicht mit aufschlagen. Offenbarung 12, Vers 17. Und Offenbarung 14, Vers 12. Offenbarung 12 für diejenigen von euch, die jetzt erst mit der Lektion angefangen haben, die Offenbarung zu lesen. Da sind wir noch nicht bei Kapitel 12, das kommt, glaube ich, erst nächste Woche. Offenbarung 12 ist eigentlich, mal so platt gesagt, ein ziemlich düsteres Kapitel. Da geht es um den Kampf im Himmel und der Satan wird auf die Erde geschmissen als der Drache. Und wohl dem Himmel, der Drache ist weg, aber wehe der Erde, weil hier ist jetzt richtig was los. Ist für einen Film ab 18 geeignet. Der Drache kämpft gegen die Christen, gegen die Gläubigen, weil, warum kämpft er dagegen? Weil er Angst vor ihnen hat. Offensichtlich, weil sie für ihn gefährlich sind, wodurch auch immer. Und am Ende gibt es dann ja diesen Vers hier, Offenbarung 12, Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau. Die Frau ist das Symbol für die Gemeinde in unserem Verständnis. Tolles Bild, ne? So ein zorniger Drache. Weißt du, gibt es so Videospiele gerade, die so mit Drachen so richtig? Gibt es bei Counter-Strike, nicht bei, wie heißt das? Fortnite, gibt es bei Fortnite Drachen? Weiß ich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, so spieleaffine Jugendliche, die können diese Bilder noch viel besser nachvollziehen als ich, der ich gar nicht spiele. Also der zornige Drache, der kämpft gegen die Gemeinde und er ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen, mit dem Rest ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und die Frage, die ich mir da vor ein paar Wochen zu stellte, die klingt vielleicht ein bisschen krass, aber irgendwie finde ich sie spannend. Wie können wir gefährlich sein für das Böse? dass das Böse gegen uns kämpfen muss, weil es es nicht aushält, dass es uns gibt. Der Drache steht für das Böse, für den Satan, für den Widersacher. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel sprechen über das Böse, aber für den Hass ist es gefährlich, wenn Menschen bereit sind, ihren Hass zu überwinden und zu lieben. Für den Neid ist es gefährlich, wenn ich dir gönne, was du hast, auch wenn ich es selbst gern hätte. Für die Untreue ist es gefährlich, wenn ich mich immer wieder dafür entscheide, zu bleiben. Das Böse ist halt kein Phantom. Das Böse ist ja nicht irgendwo. Das ist ja einfach so, wie ich bin. Luther sagt über Jakobus 1, Vers 4, das sind unsere eigenen schändlichen Begierden. Und manchmal kommen Leute zu mir in der Seelsorge und sagen, dass der Satan ihnen wieder was eingeflüstert hätte. Und jedes Mal denke ich dann, ich komme auf diese Ideen immer selber. Ich brauche da gar keinen Satan für. Also der Böse freut sich, wenn wir einfach nicht nachdenken über uns selbst, sondern einfach so machen, was kommt. Und deswegen möchte ich an den Stellen, wo das Böse angesagt ist, oder der Schlag zurück angesagt ist, mich von der Gnade herausfordern lassen und anders handeln. Das sind die Gebote Gottes. Das ist die Bergpredigt. Denn im hebräischen Denken, und die Schreiber des Neuen Testamentes haben hebräisch gedacht, weil sie Juden waren, für die gab es das Gesetz Gottes nicht als Theorie. Für die war das Verständnis immer, das ist einfach dieser Kultur so gegeben, dass wenn ich jemanden respektiere, dann tue ich, was er sagt. Dann diskutiere ich nicht, dann handle ich einfach. Also Gottes Gebote halten heißt, seine Taten nachzuahmen. Das zu tun, was Jesus vorgemacht hat. Und an dieser Stelle sage ich immer gerne den Gemeinden, wenn ich predige, lest die Evangelien vorwärts und rückwärts. Lasst euch hineinziehen in den Lebensstil Jesu. Nicht, dass wir werden können wie Jesus. Ich bin inzwischen alt genug, um realistisch zu sein, dass es Dinge gibt, die sind bei mir so, wie sie sind. Und ich muss nicht so tun, als wenn ich, wer weiß, was könnte. Aber in allem Realismus möchte ich dranbleiben an dieser Herausforderung. Deswegen finde ich es ja auch so schön, dass dann in Offenbarung 14, Vers 12, wo nicht mehr über die Übrigen gesprochen wird, ich aber sagen würde, dass die Heiligen, die hier genannt werden, die Übrigen sind. Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Dass Johannes hier in Offenbarung 14, Vers 12, das Halten der Gebote direkt verbindet mit dem Glauben Jesu. Und wer von euch schon ein paar Mal Offenbarung gelesen hat, weiß, dass man diese Formulierung hier im Griechischen übersetzen könnte mit den Glauben an Jesus oder den Glauben Jesu haben. Also so glauben wie Jesus. Wir können alles das, was Gott von uns erwartet, was Gott uns sagt, seine Gebote nur leben und verstehen durch die Art Jesu hindurch. Und interpretieren durch die Art Jesu hindurch. Wir können den Sabbat leben, wie wir das wollen. Wenn wir ihn nicht durch die Art Jesu heraus leben, sondern mit der Pauke, können wir es auch ganz lassen. Wir brauchen diese Menschen, die bereit sind, sich zu hinterfragen und weil sie begnadigte Menschen sind, bereit sind, gnädig zu leben. Und an der Stelle kommt dann doch genau das, Anni, was du eben sagtest, warum es vielleicht nicht gehen wird. Nämlich, da ist was übrig geblieben. In beiden Testamenten, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, entstammt dieser Begriff Übrige oder Rest aus einem ähnlichen Sprachgebrauch wie im Deutschen. Und da denke ich so, ja, wie ist das denn, wenn Menschen übrig bleiben? Wenn alle anderen schon gegangen sind und keiner mehr da ist, sind die Übrigen die Menschen, die bleiben. Der barmherzige Samariter war ein Übriger. Das war der Einzige, der noch geblieben ist, als alle anderen schon weg waren. Jesus bei der Ehebrecherin, der ist geblieben. Alle anderen sind gegangen. Und deshalb sind die Übrigen auch die Menschen, die, und so verstehe ich hier den Begriff Geduld, die sich mit Geduld einlassen auf das Leben. Jetzt könnten wir einen ganzen Nachmittag verbringen mit der Frage, was heißt hier Geduld in Offenbarung 14, Vers 12? Ich kürze das ab, keine Sorge. Aber für mich hat die Geduld im Warten auf die Wiederkunft Jesu ganz viel zu tun mit einer bewussten Hinwendung auf das Leben, so wie es sich uns gerade zeigt. Und da brauche ich ganz viel Geduld mit so vielem. In mir, bei dir, in meiner Gemeinde, mit den Menschen. Und es braucht Menschen, die Geduld haben, die sich auch mit leichten Antworten nicht zufrieden geben. Und jedem hinterherrennen, der sagt, so ist es aber jetzt. Wir müssen das machen, jenes machen. Haben wir überall solche Leute rumlaufen. In der Politik und in den Gemeinden. Die wissen alles und die haben schnelle Antworten. Und ich habe den Eindruck, wir brauchen Geduld, um nochmal eine offene Frage zu stellen. Und zu überlegen, wo will ich jetzt wirklich, also wie verstehe ich es wirklich? Wo will ich mich wirklich positionieren? Passt das wirklich zu den Werten, wie ich sie von Jesus höre? Ja, das ist manchmal auch vielleicht anstrengender, als mich immer bestätigen zu lassen. Aber auch lebendiger, weil ich ja möchte, dass was passiert in meinem Leben und im Leben der Menschen. Deswegen sind die übrigen mittendrin in der Gesellschaft. Mittendrin. Auch mit all den Problemen. Und sie sind offen für das, was passiert. Und sie haben Platz für jeden. Und sie sind eben keine abgeschiedene Villa irgendwo in Wolkenkuckucksheim, wo schon alles gut ist, sondern da, wo das Leben spielt. Da, wo es manchmal auch stinkt, wo es manchmal zu heiß oder zu kalt ist, wo es auch manchmal ungemütlich ist. Aber wenn ich glaube, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wie das Paulus im 1. Korintherbrief sagt, dann glaube ich, es gibt diese Geborgenheit Gottes, die er in mir ist. Und die wärmt mich von innen und stärkt mich. Und dafür brauchen wir übrigens aber auch eine gute Gemeinschaft miteinander. Das heißt, wenn wir solche Menschen sein wollen, brauchen wir Gleichgesinnte, mit denen wir an einem Strang ziehen, wo wir uns aufbauen gegenseitig, wie heute Morgen oder wo auch immer, wo wir uns treffen und merken, ja, diese Stärke holen wir uns miteinander, weil wir glauben, dass wir alle begnadete Menschen sind. Und das wollen wir allen sagen, mit allen Teilen. Ich merke, ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiterreden, weil mich das so, das ist so ein Thema, das ist mir wirklich so ganz tief im Herzen drin. Weil ich mir wünsche, dass wir als Adventisten, da wo wir leben, einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Und die Menschen dadurch die Liebe Gottes erleben. Und nicht auswendig lernen, sondern erleben. Und ich wünsche jedem von euch, die meisten von euch kenne ich ja gar nicht, dass ihr mit Gott unterwegs bleibt in der Woche jetzt und ihn fragt, wo ist aus deiner Sicht Gott für mich der nächste Schritt, den ich jetzt da weiterdenken kann, damit wir Übrige sind, da wo wir sind. Amen.